ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Vor mir sitzt heute ein Mann, wenn auf dessen Visitenkarte Schriftsteller, Theatermacher oder Museumsdirektor stehen würde, ich würde es sofort glauben. Auf seiner Karte steht aber Architekt. Hallo, herzlich willkommen, Jürgen Engel.
Guten Tag.
Herr Engel, Sie bauen Hochhäuser, Museen, Behörden auf der ganzen Welt. Über einige dieser beeindruckenden Gebäude werden wir reden. Aber zunächst mal die Frage, wenn man sich intensiv mit dem Aussehen und der Oberfläche von Gebäuden beschäftigt, wie wichtig ist einem dann das eigene Aussehen, die eigene Oberfläche? Ich könnte auch fragen, wie lange brauchen Sie morgens im Bad?
Also ich glaube nicht, dass ich sehr lange brauche. Aber man hat sicherlich eine Idee, wie man aussehen möchte. Also man versucht eben, sagen wir mal, in meiner Art sich korrekt zu kleiden und auch durch Kleidung eben, wenn man mit Menschen zusammen ist, nicht anzuecken, sondern eher aus den Menschen was herauszuholen. Und ich mag es auch gerne, so vielleicht in einem gewissen Understatement aufzutreten.
Sie tragen dunkle, sehr lässige Anzüge, dazu Hemd, keine Krawatte, weißes Haar, schwarze Hornbrille. Wann ist dieser Jürgen Engel-Look entstanden?
Aber das ist, glaube ich, gleich sehr früh entstanden. Am Anfang, als ich noch Büroleiter war, als Angestellter, habe ich das vielleicht noch ein bisschen lockerer und anders gesehen. Und später habe ich dann also mit meinem damaligen Chef oft diskutiert, auch über Kleidung, weil der sehr konservativ gekleidet war. Und er hat ziemlich deutlich gesagt, dass er durch seine Kleidung nicht auffallen will und dass die Kleidung für ihn jetzt zurückhaltend sein muss, weil seine Kunst ist das, was in Erscheinung treten soll.
Sie wirken schon wie ein Künstler, nur völlig uneitel. Ist Architektur Kunst?
Architektur ist sicherlich Kunst, ja. Es ist eine Kunst, es ist eine soziale Kunst, könnte man sagen. Es ist ein sehr künstlerischer Beruf, sehr schwieriger Beruf, aber hochinteressant, weil man sich mit sehr vielen technischen Dingen auseinandersetzen muss. Man muss auch mit Skulpturen sich auskennen, mit Volumina, mit Proportionen. Eigentlich alles, was die Kunstgeschichte so hergibt, muss man sich angeschaut haben.
Über Architektur werden wir heute Morgen reden, aber auch über Sie als Person. Der Architekt Jürgen Engel ist heute mein Gast im HR1 Talk. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, ich auch.
HR1.
Genau meins.
Die Häuser, die mein heutiger Gast baut, sind nicht zu übersehen, denn es sind Hochhäuser, Wolkenkratzer und andere beeindruckende Gebäude. Jürgen Engel hat mit seinen Häusern die Skyline von Frankfurt mitgeprägt. Er baut auf der ganzen Welt. Herr Engel, viele Moderatoren haben schon als Kinder in die Drahtbürste moderiert. Haben Sie unentwegt mit Bauklötzchen gespielt?
Ich habe früher als Kind tatsächlich oft mit Bauklötzchen gespielt, weil ich das sehr spannend fand und ich habe auch sehr frühzeitig begonnen zu zeichnen. Das kam vielleicht auch durch mein Vater, der auch künstlerisch sehr umtriebig war, aber eigentlich Manager. Und das hat mir einfach Spaß gemacht.
Sie sind kein gebürtiger Hesse. Wo sind Sie aufgewachsen?
Ich bin in Düsseldorf-Jong.
Hatten Sie Eltern, die sich gekümmert haben oder waren Sie gar nicht so unüblich für Ihre und später dann auch meine Generation ein Schlüsselkind?
Na, ich war nicht ein Schlüsselkind. Ich war schon alleine, weil meine Eltern viel unterwegs waren. Aber ich war immer irgendwie gut behütet und gut aufgehoben und konnte mich auch mit allem beschäftigen, was mich so interessierte. Aber ich war eben Einzelkind und dadurch musste ich auch sehr viel mir überlegen und sehr viel erfinden, weil ich eben nicht immer Freunde hatte, die dann zur Verfügung standen oder Geschwister.
Wie kamen Sie auf die Idee, Architekt zu werden?
Architekt ist für mich ein Beruf, der mich sehr viel mit unterschiedlichen Menschen zusammenbringt. Also ich hätte jetzt nicht gerne einen Beruf ausgewählt, wo ich nur im Büro gesessen hätte. Das hätte mir überhaupt nicht gefallen. Ich möchte aber schon auch im Büro arbeiten oder irgendwo, wo ich zeichnen kann, um dann Ideen zu sammeln. Das sind oftmals sehr ungewöhnliche Standorte. Und es ist auch sehr vielseitig im Beruf, weil Sie haben mit dem normalen Bauarbeiter zu tun, der auf der Baustelle ist. Sie müssen mit denen genauso gut reden können wie mit Bauherren, die aus allen möglichen Bereichen kommen. Ob Sie Chef einer Uniklinik sind oder ein Unternehmen leiten. Sie müssen sich auf die Menschen einstellen und trotzdem das aus ihnen herausholen, was nötig ist, damit man begreift, was ihnen so vorschwebt.
Können Sie sich noch an Ihr erstes Gebäude erinnern, das erste Gebäude, das Sie gestaltet haben?
Ja, ich habe eine ganz einfache Sache mal gemacht nach dem Studium direkt. Ich habe mal ein Restaurant gebaut für eine Bundesgartenschau in Holzbau in einem Park Und das war eine sehr schöne Herausforderung. Das war also ein Projekt, was ich als ganz junger Architekt dann gemacht habe. Da war ich dann vielleicht 26 oder sowas.
Danach kamen dann viele Gebäude mehr. Jürgen Engel kam in den 80er Jahren nach Frankfurt. Damals sah die Stadt natürlich noch ganz anders aus. Was ihn nach Frankfurt gezogen hat, darüber reden wir heute im hr1 Talk. Mein heutiger Gast lebt und arbeitet seit den 80er Jahren in Frankfurt. Der Architekt Jürgen Engel ist heute bei hr1 zu Gast. In den 80ern begann in Frankfurt ein regelrechter Hochhausbauboom. Sind Sie deshalb nach Frankfurt gekommen?
Nein, ich bin nicht aus diesem Grund hierher gekommen, sondern ich bin gekommen, weil ich ein super gutes Angebot bekommen hatte zu der damaligen Zeit. Ich war eben eine Zeit lang in Köln gewesen, habe mit Erich Schneider-Wessling zusammengearbeitet, ein sehr berühmter Architekt, der mit Richard Neuthaler gearbeitet hat, und habe dann ein Angebot von Oswald Matthias Ungers bekommen, das Frankfurter Büro von ihm zu leiten. Ich war damals 29 und das war für mich sicherlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich hatte schon sehr viel Entwurfsaufgaben gemacht und hatte mich damit immer auseinandergesetzt. Aber plötzlich musste ich ein Büro leiten und auch größere Projekte machen.
Die 80er Jahre erinnern natürlich in Frankfurt viele als die Zeit der Hausbesetzer. Hatten Sie damit auch mal was zu tun? Haben Sie mal irgendwo gebaut, wo ein Haus stand, das besetzt war?
Das ist eigentlich nicht der Fall gewesen, sondern ich war öfters mal dort, wo diese Besetzungen stattgefunden haben, wie ich noch Student war. Aber ich habe...
Das heißt, Sie waren Hausbesetzer?
Meine Freundin hat in einem Haus gewohnt, was sozusagen legal besetzt war, aber hinterher auch geräumt werden musste. Und dadurch kenne ich diese Szene.
Wenn ich an die 80er denke, fällt mir auch die Clubszene und Techno ein. Auch etwas, was wie Architektur aus Frankfurt weltweit erfolgreich ist. Waren Sie in den 80ern in Frankfurt auch in den Clubs unterwegs oder haben Sie nur gearbeitet?
Nein, ich habe nicht nur gearbeitet, sondern ich war auch viel unterwegs. Ich war eher in Bars unterwegs, habe die Clubs natürlich auch mal besucht. Aber ich hatte die Zeit in einem Büro, wo man sehr stark rangenommen wurde. Also muss ich ganz ehrlich für meinen Teil sagen, also das war so eine Zeit, wo man wirklich viel gelernt hat und auch viel gearbeitet hat.
Hat sich damals in der Architektur sowas wie ein Frankfurt-Style entwickelt? Gibt es das überhaupt?
Frankfurt ist eine sehr interessante und schöne Stadt für jemanden, der von außen kommt. Frankfurt ist sehr stark bestimmt von Leuten, die keine Frankfurter sind und die hier sehr viel Freiräume bekommen haben. Und ich war junger Architekt und habe den Ort nicht wegen des Styles, sondern wegen der vielen Möglichkeiten, einen Style zu finden, aufgesucht und habe auch bei einem Architekten gearbeitet, der damals hier sehr wesentlich war. Und da habe ich viel Formales gelernt, aber auch viel gelernt, wie man bei großen Projekten auftritt und was man da machen muss und wie man sozusagen diese umsetzt.
Herr Engel, waren Sie schon mal im Hessenpark?
Ja, war ich mal. Muss ich mal echt nachdenken.
Da wurden Fachwerkgebäude aus der Vergangenheit aufgebaut. Mal angenommen, wir gehen in 100 Jahren in den Hessenpark. Was aus den 80ern wird dort stehen? Was glauben Sie?
Ich glaube nicht, dass da viel stehen wird, weil die sind so schwer zu transportieren. Ich glaube, dass viele von den Häusern, die aus den 80ern kommen, die wirklich interessant sind, auch weiterhin stehen bleiben werden, weil Architektur ist ja nicht kurzlebig, sondern die Fachwerkhäuser, die im Hessenpark stehen, sind ja auch 400, 500 Jahre alt. Also wir können da noch ein bisschen Geduld haben.
Das heißt, wir müssen tatsächlich warten, bis sich entscheidet, was die Zeit überdauert, auch als Stil.
Stil ist etwas sehr Komplexes. Es gibt Zeiten und in Zeiten entwickeln sich Stile und wir leben aber jetzt in einer Zeit, wo alles deutlich kommerzieller ist und wir eine Vielseitigkeit von Stilen haben. Es ist sehr viel, viel mehr Freiheit in der Architektur drin, als das vielleicht zuvor war. Und es ist vielleicht, können viele Leute sagen, etwas oberflächlicher, aber die Einzelprotagonisten sind zum Teil hochinteressant. Man muss aber sehr genau unterscheiden, welchen Architekt man wählt.
Der Architekt Jürgen Engel ist heute bei uns. Einige der Gebäude, die das Gesicht von Frankfurt prägen, hat er gebaut. Über diese Häuser reden wir auch noch heute im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Heute mit Jürgen Engel und Klaus Reichert. Hören Sie Musik bei der Arbeit, Herr Engel?
Ich habe früher sehr viel Musik bei der Arbeit gehört. Aber heute geht das nicht mehr, weil ich sehr viel Besucher habe und auch sehr viel mit Mitarbeitern arbeite, wo wir sehr intensiv miteinander im Team arbeiten und meine Zeit im Büro also eigentlich dafür genutzt ist. Ich reise sehr viel und da kommt es schon mal vor, dass ich dann auch Musik höre und mich dann aber auch konzentrieren kann in Freiräumen, die sich mir dann eröffnen.
Früher saßen Architekten an großen Zeichenbrettern. Gibt's das noch oder passiert heute alles am Rechner?
Das passiert eigentlich nicht mehr. Das ist jetzt alles im Rechner drin. Und es verändert auch die Arbeitswelt. Es verändert auch die Art und Weise, wie man unter Architekten kommuniziert. Ich gehöre noch zu der älteren Generation, die noch selber zeichnen kann. Ich kann auch skizzieren. Ich kann mir auch eine Welt vorstellen und sie aufzeichnen. Ich kann auch eine Welt, die nicht existiert, mit dem Bleistift erfassen, sodass man das sofort begutachten kann.
Ich war sehr gespannt auf Ihre Musikwünsche. Schools Out von Alice Cooper steht auf Ihrer Liste. Auf die Geschichte zu diesem Song bin ich gespannt.
Na gut, also ich hatte eine schwierige Zeit in meiner Schule und ich habe sehr hart gearbeitet, um mein Abitur zu machen und hatte auch in meinem Abitur sehr interessante Prüfungen, die ich da abwickeln musste und Unerwartetes. Und ich war so heilfroh, wie ich das hinter mich gebracht hatte und erfolgreich, dass das Erste, wie ich mein Zeugnis in der Hand hatte, war, dass ich diese Platte aufgelegt hat und so laut wie möglich abgespielt habe.
Staunen Sie manchmal, dass Alice Cooper noch da ist? Er geht auf Tour nach wie vor?
Ja, ich glaube, es gibt viel Musik, die heute noch lebt, weil das eine viel unangepasstere Musik war, wie die wir heute hören.
Alice Cooper, hier kommt er mit Schools Out. Mein heutiger Gast baut Häuser auf der ganzen Welt. Zu Hause ist er in Hessen, in Frankfurt. Ich nenne mal ein paar der markanten Gebäude in Frankfurt, die von Jürgen Engel stammen. Westend Du, Main Tor Wings, Palais Quartier, der Central Business Tower. Die Namen werden den meisten Leuten nichts sagen, aber gesehen hat jeder, der an Frankfurt vorbeifährt oder in Frankfurt lebt, die Häuser von Jürgen Engel schon mal. Herr Engel, ich plane ein Hochhaus zu bauen und sitze vor Ihnen im Büro. Was ist die erste Frage, die Sie mir stellen?
Naja, die erste Frage wird sein, was Sie damit vorhaben und weswegen Sie sich für ein Hochhaus interessieren. Und im Anschluss würde ich mich mit ihm über sein Grundstück unterhalten und dann würde man darüber nachdenken, ist wirklich das Hochhaus die Lösung, die für dieses Grundstück das Richtige ist? Weil Hochhäuser nun mal sehr komplex sind. Sie sind auch nicht die billigste Bauweise, aber in manchen Orten und gerade in Frankfurt bedeutend und tragen auch bei zu dem unverwechselbaren Äußeren der Stadt.
Wie viel Geld muss ich mitbringen für ein Hochhaus, sagen wir mal 50 Stockwerke?
Oh, das sind schon mehrere hundert Millionen.
Wie lange dauert es von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe?
Also das Interessante ist ja, dass man erstmal, wenn man so ein Hochhaus bauen will, einen Bebauungsplan machen muss. Oder es muss einer existieren, wo das möglich ist. Wenn man das hat, würde ich davon ausgehen, dass man ein Hochhaus so in 4 bis 5 Jahren verwirklichen kann, wenn man auch noch ein bisschen am Bebauungsplan feilen muss. Aber es ist schon eine längere Zeit, um so ein großes Projekt dann zu verwirklichen. Sie müssen auch davon ausgehen, dass ein Hochhaus durchaus zwischen 30.000 bis 90.000 Quadratmeter haben kann. Es ist keine kleine Bauaufgabe, sondern es sind eben schon sehr komplexe Häuser, wo eine ganze Stadt drin wohnt. Und ein Hochhaus ist auch das Abbild einer Stadt. Es ist eine Metapher, die man auch im Inneren fortsetzen muss. Es ist wirklich ein lebendiges Miteinander, was da möglich ist.
Wie sehr reden die Bauherren bei dem Entwurf mit?
Das Schöne bei Hochhäusern ist, dass Hochhäuser eigentlich immer entstehen, indem man einen öffentlichen oder begrenzten Wettbewerb macht. Also ein Hochhaus an sich wird sehr selten direkt beauftragt, sondern es wird immer ein Konkurrenzkampf stattfinden, weil die Kommunen sicherlich wissen wollen, was sie da kriegen und sie wollen mitbestimmen und sie werden auch bestimmen, was ihnen am besten gefällt und was den Bürgern eben auch angemessen ist. Das heißt also, das wird immer so ein Projekt sein, was zwischen Kommune und Bauherr entschieden wird. Aber der Architekt, wenn er da mal drin ist, kann dann seinen Wettbewerb mitmachen. Und wenn er gewinnt, hat er auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass er das, was er da gezeichnet hat, auch bauen kann.
Wer sind eigentlich die Bauherren? Also die Kommune ist klar, die muss das Ganze genehmigen. Aber wem gehören die Hochhäuser in Frankfurt?
Die Hochhäuser in Frankfurt gehören manchmal einer Privatperson. Das ist aber sehr selten, würde ich mal sagen. Da muss ich schon lange nachdenken. Also es gibt eine, die ich jedenfalls so nennen kann. Aber normalerweise sind es große Konzerne. Es sind schon sehr große Kapitalgeber, die international sind. Es sind oft asiatische Kapitalgeber.
Investoren im
Investoren. Weitesten Sinne. Ja, also Menschen, die an Frankfurt glauben, die auch an die Zukunft Frankfurts glauben und dann in der Stadt, was weiß ich, eine Milliarde oder sowas auch umsetzen möchten.
Der Architekt Jürgen Engel ist heute mein Gast. Was haben Häuser mit Heimat zu tun? Darüber reden wir in 5 Minuten. Der Architekt Jürgen Engel gehört zu den ganz Großen in der Baubranche. Seit Mitte der 80er Jahre lebt und arbeitet er in Frankfurt. Sind Sie eigentlich mittlerweile Hesse oder einmal Düsseldorfer, immer Düsseldorfer?
Ich würde mich jetzt nicht als Hesse bezeichnen und auch nicht als Düsseldorfer, sondern dafür bin ich in der Welt so viel rumgekommen und habe auch großen Wert darauf gelegt, in verschiedenen Städten und in unterschiedlichen Ländern zu leben und teilweise zu arbeiten oder zu studieren. Das ist ein Teil meiner Grundausbildung als Architekt oder Stadtplaner. Ich kann nicht Stadtplanung machen, wenn ich nicht in verschiedenen Städten der Welt gelebt habe. Und ich muss auch mal in einer amerikanischen oder asiatischen Welt gelebt haben, weil Städtebau kann man nicht nur erklären aus einer Situation, einer regionalen Begebenheit, sondern das hat auch immer eine Rolle im Vergleich zu anderen Metropolen und Welten, die uns nahe sind, aber doch ganz anders funktionieren.
Jemand wie Sie, der unseren Lebensraum, unsere Heimat mitgestaltet, und das tun Sie, Sie bauen Häuser, die nicht zu übersehen sind. Was macht denn für Sie Heimat aus?
Heimat ist ein ganz wichtiger Begriff im Leben eines Menschen. Heimat ist der Bereich, den man sich selber gibt und den man kontrolliert und den man auch gestaltet, sodass man sich zurückziehen kann und Ruhe findet in dieser Welt, in der wir leben, mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die auftreten. Der Begriff Heimat ist ein Begriff, den kann ich mit meinem Haus oder mit meiner Familie verbinden. Das ist meine Heimat, die mich sicherlich sehr stark prägt. Aber Heimat ist auch mein Arbeitsplatz im Büro, wo ich hingehe, da fahre ich hin, bin in einer ganz anderen Umwelt und habe eine Heimat, die auch anders funktioniert, die ganz andere Gesetze hat, aber in der ich mich genauso wohlfühlen muss. Und da sollte man als Mitarbeiter und oder überhaupt als Arbeitender ganz klar drüber sein. Die Heimat des Arbeitsplatzes ist eine riesengroße Chance und eine Alternative zum häuslichen Leben.
Wie sehr prägen Häuser, und ich denke da nicht nur an Hochhäuser, unsere Wahrnehmung von Heimat und damit auch unser Denken und vielleicht sogar unser Fühlen?
Naja gut, die Hochhäuser sind eben was ganz anderes. Die sind ein Experiment auch für jemanden, der eine Wohnung sucht. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte gerne mal in einem Hochhaus wohnen, weil ich ganz einfach diese unendliche Freiheit genießen möchte, in einer Etage zu sein, wo ich Fenster habe, die bis auf den Boden runtergehen und wo ich das gesamte Spektrum einer Stadt vor mir habe und rausgucken kann und das genießen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis und das bestimmt auch, wie ich mich entwickle. Ich will nicht nur in meinem Haus sein, was vielleicht ganz gemütlich und überschaubar ist, sondern ich möchte durchaus andere Welten erleben. Ich als Architekt muss in unterschiedlichen Welten leben, weil ich ja für viele Menschen sowas entwerfen muss. Und wenn wir in Asien Häuser entwerfen, dann sehen die auch anders aus, als wenn wir sie hier entwerfen. Also dieses immer wieder fühlen, immer wieder auch ein Experiment wagen, weil diese Veränderung der Umwelt prägt den Menschen und hält ihn auch jung.
Ist eine Bezeichnung wie Manhattan für Frankfurt für Sie eher ein Kompliment oder sagen Sie, gut, lass mal stecken, von Manhattan sind wir Lichtjahre entfernt?
Ich finde Manhattan einen sympathischen Begriff für etwas, was hier erreicht wurde, was es in Europa so nicht gibt. Das ist eben Manhattan, aber hier in Europa in einem etwas zurückgenommenen Maßstab. Die Stadt hat vom Innenleben eine hohe Qualität bekommen. Also auch in den 80er Jahren anfangend ist es jetzt eine sehr lebendige Stadt geworden. Die Stadt ist deutlich aufgeräumter und deutlich interessanter und die Hochhäuser sind auch beliebt. Die Leute gehen auf die Dächer und gucken runter und sind stolz auf das, was sie hier haben. Und von daher ist das eine ganz außergewöhnliche Beschreibung. Manhattan ist nichts Falsches und Frankfurt ist eine Stadt, die nicht einschlafen darf. Frankfurt muss sich deutlich weiterentwickeln und muss auch größer werden. Und es wird automatisch größer, wenn wir hier in Frankfurt sehr unterschiedliche, lebendige Arbeitsplätze schaffen. Wenn wir natürlich ruhig bleiben und zurücklegen und da nichts mehr tun, dann wird Frankfurt irgendwie eine Art Rothenburg ob die Tauber. Das möchte keiner.
Jürgen Engel hat Häuser in China und auf dem afrikanischen Kontinent gebaut. Ganz besondere Häuser. Die chinesische Nationalbibliothek und die drittgrößte Moschee der Welt. Über diese Häuser reden wir in der nächsten Stunde. Den hr1 Talk gibt es auch als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Mein heutiger Gast baut Häuser, große Häuser, manchmal sogar sehr große Häuser. Der Star-Architekt Jürgen Engel ist heute im HR1 Talk zu Gast. Herr Engel, erst ist eine Idee da, dann ein Entwurf, dann ein genauer Plan, ein Modell, eine 3D-Animation. Hand aufs Herz, steht am Ende immer das Hochhaus, das man sich als Architekt vorgestellt hat, da? Oder staunen Sie selbst manchmal über das, was dann gebaut wurde?
Also ich staune immer wieder, wenn ich Hochhäuser sehe, die gebaut werden, weil sie ja über die Stadtsilhouette hinausgehen. Und man beobachtet jede Veränderung der Höhe von Ferne. Und es macht riesengroßen Spaß. Und man sieht das Ganze einerseits mal im Rohbau. Das ist einfach nur die Abstraktion eines Hauses. Und dann irgendwann wird es dann Volumen, wenn die Fassade kommt und dann das Volumen greifbar ist. Und man sieht es sogar, wie es wächst, wie es immer weiter nach oben geht. Das ist eine gute Übung, weil man nämlich auch Proportionen und Zustände sehen kann. Also ich finde das eine hochinteressante Periode und ich freue mich immer über Baustellen.
Hatten Sie schon mal das Gefühl, ist jetzt nur so mittelgut geworden, hoffentlich merkt es keiner?
Nee, das habe ich so in der Art noch nicht gehabt. Es gibt vielleicht manchmal Aufgaben, die auch nicht danach verlangen, dass es ein Monument wird, sondern die einfach bescheiden daherkommen und die aber einen Zweck erfüllen und architektonisch, gestalterisch einwandfrei sind.
Über einige der ganz besonderen, besonders gelungenen Gebäude von Jürgen Engel reden wir in dieser Stunde. Bauen in Deutschland ist ein echtes Abenteuer und da meine ich jetzt nicht die Überraschungen, die auf jeder Baustelle warten. Ich denke da eher an Baugenehmigungen und ein umfassendes Regelwerk, wenn es darum geht, ein neues Haus zu bauen. Mein heutiger Gast, Jürgen Engel, baut sehr große Häuser. Für ihn ist der Umgang auch mit Behörden Tagesgeschäft. Herr Engel, viele Leute, die uns zuhören, wollen vielleicht eine Garage an ihr Einfamilienhaus dranbauen oder aufstocken, weil wir ja Wohnraummangel haben. Haben Sie einen Rat für uns für den Umgang mit Behörden?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also eine Regel gibt's da gar nicht. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich einen guten Architekten nehmen, der die Bauordnung kennt, der sich aber auch von den ganzen Paragraphen nicht blind machen lässt und der auch mit der Behörde so weit reden kann, dass man sagen kann, komm, lassen wir uns doch mal etwas versuchen, was im Rahmen ist und lassen Sie uns mal was Neues angehen. Und ich hoffe für die Zukunft, dass die Regelwerke deutlich schlanker werden, dass es alles deutlich schneller geht, dass man nicht für Bauanträge manchmal 2 Jahre braucht, sondern dass man so einen Bauantrag in 3-4 Monaten durchbekommt, damit eben auch die Menschen, die Wohnraum und anderes brauchen, schneller zu ihrem Produkt kommen.
Geht eine Baugenehmigung für ein Hochhaus schneller als für ein Einfamilienhaus?
Nein, auf keinen Fall.
Stellen Sie sich vor, Sie wären Bundesbauminister, was würden Sie ändern?
Also ich würde mir durchaus überlegen, ob ich das Bauen kontrollieren lassen würde durch Kollegen, die in der Zunft arbeiten und sich dazu bereit erklären, ab und zu mal so eine Kontrolle zu machen, dass das schneller geht, dass man sich auch auf der Ebene besser einigen kann und schneller einigen kann und dass auch die technischen und sicherheitstechnischen Belange auf die Art und Weise gelöst werden, sodass das etwas leichtfüßiger passiert, was wir da machen. Das wäre ein Ansatz, um auch schneller voranzukommen und diese irrsinnige Bürokratie von immer mehr Beamten und immer mehr Leuten, die irgendetwas dazu zu sagen haben, reduziert.
Bauen gilt jetzt nicht als besonders umweltschonend. Ändert sich da was in der Branche oder stehen die Leute vom Bau auf dem Standpunkt, wir brauchen Häuser und da, wo ein Haus stehen soll, kann kein Gras mehr wachsen?
Es geht nicht ums Gras alleine. Ich habe schon von Anfang an immer mit Themen der Ökologie mich beschäftigt. Wir haben sehr viele Solarprojekte gemacht. Wir haben ein Trainingscenter für die Astronauten Deutschlands in Köln gemacht, wo wir mit Solaranlagen gearbeitet haben, die wir in die Hülle eingearbeitet haben. Das ist ungefähr 40 Jahre her. Ich meine, wir haben auch andere solche Häuser gebaut. Mir geht es darum, ökologisch ist erstens, dass das Haus ein Null-Energie-Haus ist. Es soll nicht durch Wärmedämmung glänzen, sondern es soll Energie sammeln. Und darüber hinaus soll es auch mit Materialien gebaut sein, die man später in einen Kreislauf wieder zurücktun kann und damit aber den Kreislauf nach oben bewegt und nicht eine abwertende Verwendung benutzt. Betone werden abwertend inzwischen eingesetzt, indem man sie schreddert und wieder einsetzt. Da wird viel passieren. Wir werden die Materialien, die wir in den Häusern haben, immer wieder benutzen und wir werden auf neue Materialien verhältnismäßig selten zurückgreifen. Das merkt man auch bei Fassaden inzwischen. Aluminiumfassaden sind ja teuer in der Herstellung, aber man kann Aluminium immer wieder neu verwenden und man kann es wieder einsetzen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für dieses Material und ähnliche Materialien wird man weiterentwickeln.
Ich war vor ein paar Monaten in Dubai. Da hatte ich das Gefühl, jeden Morgen, wenn ich aus dem Fenster schaue, haben die ein neues Hochhaus gebaut. Ist Dubai das gelobte Land der Architekten?
Nein. Dubai ist eine Kunststadt und es ist ein Hype. Das ist ein Hype, der dem Internet entsprungen ist. Und man muss sich die Frage stellen, warum müssen in der Wüste so viele Hochhäuser stehen?
Der Architekt Jürgen Engel ist heute bei uns. Gleich der hr1-Fragebogen und dann reden wir über ein Gebäude, das Jürgen Engel gebaut hat, in dem Platz ist für über 30.000 Menschen. Wir kommen zum hr1-Fragebogen. Diese Fragen stellen wir immer unseren Gästen, heute mit dem Architekten Jürgen Engel. Bitte kurz antworten, Herr Engel. Was kostet ein halbes Pfund Butter?
Butter kostet so zwischen 2 bis 9 Euro. Kommt auch auf den Qualität einer französischen Butter an oder sonst was. Da gibt es alle Möglichkeiten nach oben, soweit ich das verstehen konnte.
9 Euro für eine Butter.
Ja, ich war letztens in London und da ist Butter, also so selbstgemachte Butter, die man da kaufen kann, ist wohl in dieser Preisrange.
Meine schönste Reise war?
Eine Fahrt 25.000 Kilometer durch Amerika in einem VW-Bus.
Von Kindern habe ich gelernt,
dass man neugierig sein muss.
Mein Lieblingsessen ist, Spaghetti. Sagen Sie jetzt nicht 9 Euro Butter.
Spaghetti. Ich esse gerne Spaghetti.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Wenn man einsilbig ist und nichts zu sagen hat.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass die Demokratie, wenn sie länger existiert, sich selbst verunklärt.
Bereut habe ich?
Bereut habe ich eigentlich nichts.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Mit Catherine Deneuve.
Der Glaube?
Beflügelt.
Ich habe Angst vor?
Stillstand.
Mein Lieblingsfilm ist?
Der diskrete Charme der Bourgeoisie.
Das letzte, was ich geklaut habe, war?
Ein Schuhanzieher.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Ein Weinführer.
Bei wem müssen Sie sich unbedingt noch bedanken?
Bei meiner Frau, immer.
Mein Lieblingsort in Hessen ist?
Das Rheingau.
Ein Gebäude, das Sie gerne einmal besichtigen würden, ist?
Oh, ich würde gerne mal das Weiße Haus von innen sehen, Herrn Trump begegnen, damit ich ihm meine Meinung sagen kann.
Der Architekt Jürgen Engel ist heute zu Gast im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Jürgen Engel und Klaus Reichert. Wir reden heute über Hochhäuser bauen und über Musik. Spielen Sie ein Instrument, Herr Engel?
Ich habe Instrumente gespielt. Ich habe mal Geige gespielt, aber das habe ich nicht lange fortgesetzt, leider.
Gelingt es Ihnen, mit Musik sich in Stimmungen zu versetzen? Geht das?
Ja, auf jeden Fall.
Back in the USSR von den Beatles haben Sie sich gewünscht. Das Lied stammt aus dem Jahr 1968. Für Sie ein besonderes Jahr oder nicht?
Es war auf jeden Fall ein Jahr, wo ich
da waren Sie 14 Jahre alt. Ja,
wo man sich von den Eltern entfernt hat und sich ganz weit entwickelt hat.
John Lennon lebte in New York im Dakota Building. Yoko Ono wohnt heute noch da. Schönes Haus oder ein bisschen zu viel Zuckerbäcker? Was sagen Sie?
Ich finde es eine schöne Lage und es ist natürlich ein schönes Haus, weil er dort gewohnt hat und man sich daran erinnert. Und die Amerikaner haben viele solche Häuser, die in der Größenordnung eben ungewöhnlich sind für uns Europäer. Aber ich mag diesen Stil in New York auf jeden Fall.
Dieses Haus war Drehort berühmter Filme. Rosemary's Baby und Ghostbusters sind ja da gedreht worden. Gibt es auch ein Haus, das Sie gebaut haben, das schon mal in einem Film, ich will nicht sagen die Hauptrolle, aber doch zu sehen war?
Wir haben immer wieder Gebäude, die in irgendwelchen Tatortserien auftauchen oder auch in Dokumentationen. Also das kommt schon häufiger mal vor.
Wir spielen Ihren Musikwunsch. Hier kommen die Beatles, Back in the USSR. Mein heutiger Gast hat ein Gebäude gebaut, in dem 36.000 Menschen Platz finden. Und nein, es handelt sich nicht um ein Fußballstadion. Jürgen Engel hat die drittgrößte Moschee der Welt gebaut. Sie steht in Algier und das Minarett der Moschee ist der höchste Turm Afrikas, 265 Meter hoch. Herr Engel, wie kommt man als Europäer ohne muslimischen Hintergrund an einen Auftrag für eine Moschee?
Das war ein internationaler Wettbewerb, wo ich gefragt wurde, ob ich daran teilnehmen möchte. Und dann habe ich mir das überlegt, dass wir das mal machen sollten. Ich wusste aber nicht, wie groß die Moschee ist. Ich habe gedacht, eine Moschee wäre mal ganz interessant. Das würde mich sehr interessieren, auch kulturell. Und dann haben wir uns beworben und sind auch genommen worden. Und dann haben wir einen Wettbewerb mit 25 internationalen Büros gemacht, den wir dann gewonnen haben.
Nun sprechen Sie ja auch kein Chinesisch und haben die chinesische Staatsbibliothek in Peking gebaut. Gibt es sowas wie eine Champions League der Architekten, die an solche Aufträge rankommt?
Die internationalen Projekte sind sicherlich erreichbar für Büros, die international auch sehr bekannt sind, weil das immer Ausschreibungen sind, man wird immer eingeladen und ausgesucht. Das ist eine andere Situation und da kommen natürlich auch immer sehr, sehr gute Kollegen zusammen, die man kennt und die viel veröffentlichen. Also man hat schon mit einer sehr, sehr massiven Konkurrenz zu tun.
Ich will mal beim Champions League-Vergleich bleiben. Sind Sie der FC Bayern oder die Eintracht, den man mal wieder oben mitspielen darf?
Also wir sind sicherlich nicht der FC Bayern, aber wir spielen ganz gut da oben mit.
Ich habe gelesen, Sie lieben Baustellen. Sie haben das vorhin auch schon gesagt. Wie viel Zeit verbringen Sie heute noch auf Baustellen?
Also ich gehe regelmäßig hin, wenn wir sie haben, weil ich einfach immer wieder den Status mir angucken will, die Veränderung, weil diese Veränderung ist das beste Labor, weil ich in jede Veränderung gibt mir einen neuen Maßstab in der Stadt und das kann ich beobachten. Das habe ich vorher schon mal gesagt. Das ist für mich ein Muss. Und ich gehe auch hin, um zu kontrollieren, ob das Haus die Qualität bekommt, die wir uns vorgestellt haben.
Trägt Jürgen Engel dann auch so einen Bauhelm und solche Schutzschuhe? Ich will nicht sagen, Gummistiefel trägt man, glaube ich, nicht mehr auf der Baustelle, aber es sind so Stahlkappenschuhe.
Ja, das muss man. Also das ist auch verlangt. Da gibt es auch Personen, die darauf aufpassen, dass man so rumläuft. Und das ist auch angemessen.
Der Architekt Jürgen Engel ist heute mein Gast im hr1-Talk. Nach dem Ausflug nach Algier und Peking lassen Sie uns noch über das neue Hochhaus in Frankfurt sprechen. Jürgen Engel, wann ist das Gebäude fertig?
Wir werden ab jetzt noch so bis 2027 mindestens brauchen.
Der Central Business Tower, so ist im Moment der Name des Hochhauses. Wird es ein reines Bürohaus?
Nein, es ist ein hybrides Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungen. Es sind in den unteren 4, 5 Geschossen sind viele öffentliche Nutzungen, also mehrere Restaurants. Wir haben eine Bar. Wir haben eine Außengastronomie, wir haben auch ein Museum in dem Gebäude. Wir haben viele, viele Möglichkeiten, wo man sich treffen kann und Konferenzen abhalten kann. Es ist also ein sehr lebendiges Gebäude im Bereich des Bodens. Und das Haus ist auch eine Straße, nämlich dort geht eine Verbindung zur S-Bahn, zum Park hindurch. Das heißt, es hat eine sehr starke Sichtbarkeit.
Und ist das was Sie meinten mit, dass eine Stadt auch innerhalb eines Gebäudes sich widerspiegeln soll?
Ja. Sie haben ja da erstmal diese Passage, die durchgeht, das ist ein öffentlicher Weg. Dann haben Sie dort viele Sitzplätze, Sie können sich auch dort aufhalten. Dann sind dann auch die Empfänge für die Nutzer, die in den oberen Geschossen sind. Das kann man auch dort sehen, man beobachtet das. Dann gibt es ein Café, was geöffnet ist in einer historischen Rotunde. Sie haben ein sehr vielseitiges Geschehen und gleichzeitig gucken Sie in den Park und sehen, wie die Leute sich dort bewegen und aufhalten. Und Sie gucken geradeaus durch die gesamte Straße bis zum Main. Das ist ein wirkliches Ereignis und wird viele Leute sicherlich auch beeindrucken.
Von oben hat man immer einen ganz guten Überblick. Was würden Sie sich wünschen? Wie werden sich unsere Städte, und da meine ich jetzt nicht nur Frankfurt, in Zukunft entwickeln? Viele Innenstädte haben mittlerweile was Trostloses.
Das Trostlose kommt durch etwas ganz anderes. Das hat jetzt mal nichts mit dem historischen Grundriss zu tun, weil der historische Grundriss hatte Sinn über viele Jahrhunderte und hat auch gezeigt, dass es ein sehr lebendiges Inneres gab. Das wird immer weiter zurückgenommen, weil wir Lieferdienste haben und bequem geworden sind. Und wir wollen nicht mehr am Wochenende in die Stadt gehen und die Stadt als Bühne erfassen, wo wir uns selber zeigen können und wo wir auch Freunde treffen und wo wir durch Zufall auf alle möglichen Menschen stoßen und wo wir auch vielleicht Theater- und Straßenmusikanten sehen. Wir sind verarmt. Wir sind auch deswegen verarmt, weil wir einfach zu träge werden und die Qualität des Einzelhandels gar nicht mehr wahrnehmen, dass man nämlich Materialien anschauen kann, dass man was anprobieren kann, dass man wirklich das nimmt, was man haben möchte und dass man eben auch keinen Lieferdienst braucht, der einem das bringt. Man ist ja dann auch in der Lage, sowas selber nach Hause zu tragen. Es ist vielleicht ein bisschen antiquiert, was ich gesagt habe, aber wir sollen uns alle doch mal Gedanken darüber machen. Die Innenstadt ist das einzige Erlebniszentrum, was wir jederzeit benutzen können, ohne dass wir was dafür bezahlen müssen. Und es ist immer lebendig und interessant.
Gibt es einen Wunsch als Architekt, den Sie sich gerne erfüllen würden? Stadion zum Beispiel oder das höchste Haus der Welt?
Ach, ich würde gerne mal eine Oper bauen.
Wir bekommen von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Dass Sie das sehen, was moderne Architektur machen kann und dass Sie immer darauf achten, dass moderne Architektur, wenn Sie sie sehen, nicht modisch sein soll, aber modern.
Jürgen Engel, Star-Architekt aus Frankfurt. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Engel.
Ich danke Ihnen.
HR1, genau meins.